Terry. 3 Tage später erlebten wir unser erstes Ferienabenteuer und gewannen einen neuen Freund. Das ging so zu. Die Indianerhütte war nun tatsächlich fertig und ein so heimeliger Schlupfwinkel geworden, wie man ihn sich nur wünschen konnte. Sie enthielt ein Versteck, wo wir unsere Essvorräte und andere Schätze verbargen, wenn wir auf Entdeckung loszogen. Die Meisen waren ausgeflogen. Wir hatten ihren ersten unsicheren Flug beobachtet und sie aufs Moos purzeln sehen, wo sie aus Leibeskräften nach der Mutter schrien. Auch das Eulenkindchen war tüchtig am Wachsen. Es glich jetzt einer Kugel aus weicher, grauer Watte mit einem gekrümmten Schnabel und runden, gelben Augen, und es schien nichts dagegen zu haben, dass wir es in die Hände nahmen. Wir hatten noch andere Nester gefunden, von Amseln, Drosseln und Sperlingen in den Büschen und ein Starennest in einem hohlen Weidenstamm. Wir besuchten sie täglich und führten ein Tagebuch über die Fortschritte der Brut. Der Nachmittag war schön und windig. Der Wind fegte von den Hügeln herunter, wir hatten ihn im Rücken. Was Wunder, dass wir den ganzen Weg rannten. So vom Wind getragen zu werden, dünkte uns so lustig, dass wir vor Laufen und Lachen ganz außer Atem beim Wigwam ankamen und uns freuten, uns auf den moosigen Boden niederwerfen und im kühlen, dunklen Schatten seiner Wände verschnaufen zu können. Ich erschrak deshalb nicht wenig, als Philipp, der schon halbwegs durch den Eingang verschwunden war, plötzlich wieder zurückkrebste, mit vor Verwunderung weit aufgerissenen Augen und in dramatischem Ton flüsterte: »Der Wigwam ist besetzt!« »Von wem?« fragte ich entrüstet und wich ein paar Schritte zurück. »Ich konnte es nicht genau sehen«, antwortete Philipp, »aber ich glaube, es ist ein Junge.« »Na«, sagte ich laut, »das ist doch unsere Hütte, und er soll lieber herauskommen, weil wir hinein wollen.« Totenstille. »Komm heraus«, befahl Philipp laut und deutlich. Keine Antwort. »Vielleicht ist es ein Leichnam«, meinte ich. »Nein, bestimmt nicht«, antwortete Philipp. »Ich habe gesehen, wie er sich gekratzt hat.« Langes, unsicheres Schweigen folgte. Dann fing Philipp an zu kichern. »Ich glaube, ich sollte noch mal hineingucken«, sagte er. »Vielleicht ist er schwerhörig.« Auf allen Vieren und sehr vorsichtig näherte sich Philipp den Eingang. Seine vordere Hälfte verschwand in der Öffnung und erneutes Schweigen folgte. »Mach schnell«, drängte ich ungeduldig und packte vor Aufregung seine Hinterbeine. »Wer ist es und was macht er?« »Wir starren einander bloß an«, erwiderte Philipp und kicherte wieder. »Es ist ein Junge, wie ich gesagt habe. Hör mal, Junge, das ist unsere Hütte und wir wollen hinein. Es ist also gescheiter, du machst, dass du rauskommst.« »Tu ich nicht«, sprach drin eine Stimme. »Dann ziehe ich dich heraus«, sagte Philipp gut gelaunt. »Dann packe ich die Wand und reiße sie mit mir runter«, erwiderte die Stimme kühl. Nochmal Schweigen. Während die Rivalen sich mit den Augen maßen und ich vor Erregung und Errüstung von einem Bein aufs andere hopste, Philipp brach das Schweigen. »Ich weiß was«, sagte er. »Wir machen ein Turnier wie im Geschichtsbuch.« »Ein was?« erkundigte sich die Stimme des Eindringlings, der nicht vertraut zu sein schien mit Geschichtsbüchern. »Ein Turnier«, wiederholte Philipp. »Das ist wie ein Ringkampf zwischen zwei Leuten, die sich um etwas streiten. Wer Sieger ist, der gewinnt den Streit. Komm du jetzt raus und kämpfe. Wenn ich siege, gehst du weg. Aber wenn du siegst, kannst du die Hütte mit uns teilen. Denn weißt du, schließlich sind wir es doch, die sie gebaut haben.« Unserem ungeladenen Gast schien dieser Vorschlag zu gefallen, denn ich sah, wie Philipp sich rückwärts aus dem Eingang herauszwängte und munter auf den Boden purzelte, um dem anderen Raum zu machen, damit er herauskommen konnte. Und, so ungehalten ich auch war, in dem Augenblick, als ich sein Gesicht im Eingang erblickte, gefiel er mir, und ich wünschte, ihn kennenzulernen. »Ich hoffe, Philipp, wir siegen«, dachte ich im Stillen, »aber ich hoffe gleichwohl, dass der Junge bleiben und mit uns spielen wird. Ich mag ihn.« Es war ein kleiner Junge, etwa so groß wie ich, aber gleich alt wie Philipp. Seine Kleider waren zerlumpt und zu klein für ihn. Aber seine Augen waren munter wie die Äuglein einer Amsel und sein mageres Gesicht braun wie eine Kastanie und voller Sommersprossen. Sein dichtes Haar fiel ihm ins Gesicht und erinnerte mich an ein zerzaustes Strohdach. In den Händen hielt er einen mächtigen Strauß Dotterblumen und Schlüsselblumen. Er legte sie sorgfältig aufs Moos und befahl mir, sie in Ruhe zu lassen, während er den Kerl da erledigte. Das Turnier begann höchst regelwidrig, bevor irgendjemand bereit war. Der Junge warf sich einfach plötzlich aus Philipp und hieb ihm eins auf das Kinn. Philipp, der überrumpelt worden war, kam nicht dazu, zurückzuschlagen. Da saß ihm schon eines auf dem Ohr. Und auch dann blinzelte er noch mehrmals, bevor er sich entschließen konnte, was zu tun sei. »Hau ihn, Phil!« kreischte ich, beinahe selber dreinfahrend und auf den nächsten Baumstamm loshämmernd, um mich zu beruhigen. Es war ein spannender Kampf, sobald Philipp in Schwung kam. Er war so stark und so eigensinnig wie ein Ochse. Aber der Junge erinnerte mich an ein Wiesel. Er drehte und wand sich. Er sprang und krümmte sich, während die Muskeln an seinen mageren braunen Armen anschwollen und seine Lippen sich fest aufeinander pressten. Nochmals und nochmals griff er an, während Philipp seinen Platz behauptete und bedächtigte, wuchtige Hiebe erteilte. Es war wirklich ein sehr aufregendes Turnier und ich fühlte mich auf, als ob ich eine ganze Galerie von Zuschauern in einer Person wäre. Der Junge wurde Sieger. Er tat, als wollte er gegen Philipps Hals anspringen, änderte aber plötzlich seine Taktik und schoss ihm zwischen die Beine, so dass er mit schreckender Wucht zu Boden stürzte. Bevor Philipp sich Rechenschaft geben konnte, was geschehen war, saß ihm der Junge schon auf der Brust und trommelte mit aller Macht auf ihm herum. »Hör auf!« rief Philipp. »Du hast gewonnen!« »Ich hab dich zwar glatt geschlagen«, sagte der Junge und stand auf, »aber eure dumme Hütte brauche ich nicht. Ich könnte mir selber eine schönere bauen.« Er hob seine Blumen auf und schickte sich an, wegzugehen. Doch Philipp fasste ihn bei den Hosenträgern. »Geh nicht«, bat er. »Wir teilen ganz gern die Hütte mit dir und dann können wir vielleicht ein andermal wieder einen Ringkampf machen. Das tue ich schrecklich gern. Du nicht?« »Doch, ziemlich«, erwiderte der Junge. »Wir wollen jetzt unser Vesperbrot essen. Komm, wir teilen's miteinander«, lud Philipp ihn ein. »Es ist genug Platz für uns alle drei in der Hütte.« Eigentlich war es noch nicht annähernd Zeit zum Vespern, aber wir fühlten beide, dass wir irgendetwas tun mussten, um den Jungen festzuhalten. Bei dem Wort Essen fand eine auffallende Veränderung bei ihm statt. Er hörte auf, finster und gelangweilt reinzuschauen und war plötzlich ganz bei der Sache. Ohne sich nur die Mühe zu nehmen, Ja zu sagen, ließ er sich mit einem erwartungsvollen Lächeln aufs Moos nieder und streckte seine schmutzige Hand aus. Wenn er lächelte und seine Augen aufleuchteten, fand ich ihn regelrecht schön. Der Junge musste schrecklich hungrig sein, denn ich habe weder vorher noch nachher einen Menschen in solch einem Tempo essen sehen. Wir öffneten unser Paket mit Butterbroten. Ohne ein Bitte oder Dankeschön fiel er darüber her und war mit dreien fertig, während Philipp und ich noch am ersten waren. Und wir hatten auch einen gesunden Appetit. Dann, als die letzte Krume vertilgt war, und er die Marmelade vom Papier geleckt hatte, seufzte er laut und befriedigt auf. Nun konnten wir drangehen, uns gegenseitig kennenzulernen. Wir lagen alle drei bäuchlings auf dem Boden und hatten den Kopf in die Hände gestützt. Durchs Moos drangen spitz und fein die Hyazinthenschosse und kitzelten uns angenehm am Kinn. Draußen flutete die Nachmittagssonne in goldenen Strahlen durch die Bäume und zeichnete Scherenschnittblattmuster auf den Waldboden. Der Wind pfiff in den Baumwipfeln, aber wir hatten es gemütlich, wir waren geschützt und warm. »Wie heißt du?« fragte Philipp. »Terry«, erwiderte der Junge und kaute an einem Grashalm. »Wie alt bist du?«
11, nächsten August.«
»Wo wohnst du?«
»In der Erlenhütte am Bach, nahe bei Wildenwald.«
»Hast du Geschwister?«
»Nein, ich bin allein mit der Mutter.«
»Wo ist dein Vater?«
»Hab keinen.«
»Was machst du mit all den Blumen?«
»Mutter geht damit in die Stadt. Sie ist Blumenverkäuferin.«
»Suchst du sie ihr alle?«
Ja, wenn ich die Schule schwänzen kann. Ein Weilchen sprach keiner mehr. Dann kam mir auf einmal ein Gedanke. Ich legte meine Hand auf Terrys Arm und fragte, »Möchtest du gern ein Eulennest sehen?« Als Antwort wies er zum Baum hinauf. »Meinst du das dort oben?« fragte er. »Ich habe heute schon einmal reingeschaut. Hab voriges Jahr ein kleines zahmes von diesem Nest genommen. Es ist fast 2 Monate lang bei mir geblieben.« Ich war ein klein wenig verärgert. »Das war doch unser Eulennest. Was brauchte der Junge vor uns dort gewesen zu sein?« Doch Philipp wandte sich lebhaft an ihn. »Kennst du viele Nester? Könntest du uns noch andere zeigen?« Terry schaute uns verächtlich an. »Ich könnte euch so ziemlich jedes Nest in diesem Wald hier zeigen«, erwiderte er. Philipp sprang auf. »So komm, lass uns gehen und sie sehen. Zeig uns alle, Terry.« Terry richtete sich langsam auf und musterte uns von oben bis unten, als wollte er entscheiden, ob wir die Art Kinder seien, denen man Nester anvertrauen konnte. Dann nickte er zustimmend. »Gut«, antwortete er kurz und tauchte im Gebüsch unter. Es folgte eine atemlose Stunde, nach deren Ablauf ich ganz erschöpft und beinahe in Stücke zerrissen war, denn Terry ließ sich durch kein Hindernis aufhalten. Wir warteten knietief in einem Teich, um eines Teichrohrsängers gewobenes Heim zu besichtigen, und wir erkletterten unmögliche Bäume auf der Suche nach Krähennestern. Wir erforschten Löcher in Baumstämmen und beobachteten ein Starrenjunges, das ein- und ausflog. Der Wald tat sich vor uns auf und wir lernten ihn in dieser einen Stunde besser kennen als je zuvor. Die Sonne war am Sinken, als wir uns heimwärts wandten. »Leb wohl«, sagten wir, und dann zögerten wir. Musste dies das Ende sein? Würde ein so wundervoller Junge uns wieder treffen wollen? »Kommt ihr wieder?«, fragte Terry lässig, und wir stießen einen Seufzer der Erleichterung aus. Von diesem Augenblick an war Terry unser Freund und, was weit wichtiger war, wir wussten, dass er uns als seine Freunde betrachtete.